Das ist so ein Missverständnis, dass heutige KI tatsächlich auch im Betrieb weiterlernt. Das ist viel zu gefährlich, das macht man nicht. Sondern im Moment werden KIs im Labor so lange trainiert, bis man denkt, jetzt sind sie gut genug und dann werden sie in die Umwelt entlassen. Aber irgendwann wäre dann natürlich schon die Idee, dass die Maschine selbstständig weiterlernt nach einem eigenen moralischen Kompass. Ja? Und genau dieser moralische Kompass, das ist natürlich die Schwierigkeit.
Die Boss. Macht ist weiblich.
Guten Tag, mein Name ist Simone Menne und ich bin Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Heute spreche ich mit Katharina Zweig. Sie ist Leiterin des Algorithm Accountability Lab an der RPTU Kaiserslautern und dort auch Professorin. Und schon 2014 wurde sie als eine von 39 digitalen Köpfen ausgezeichnet. 2017 gründete sie die Plattform Algorithm Watch und 2020 zusammen mit Karin Joisten und anderen der TU Kaiserslautern das Center for Ethics and the Digital Society. Das beschäftigt sich mit Grundlagenforschung im Bereich Ethik und Digitalisierung. Sie hat 2 Bestseller geschrieben. Eines heißt, ein Algorithmus hat kein Taktgefühl, wo künstliche Intelligenz sich irrt und warum uns das betrifft und was wir dagegen tun können. Und das andere, erst aus dem letzten September, heißt, die KI war's. Und ich freue mich, dass ich heute mit Ihnen darüber sprechen kann, liebe Frau Zweig. Danke, dass Sie da sind.
Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Wir haben ja heute die Gefahr, dass viele Menschen sagen, ach, KI schon wieder, da wird ja momentan nur drüber gesprochen. Sie beschäftigen sich damit ja aber schon sehr lange sind auch sehr frühzeitig, denke ich, auf das Thema gekommen, wo muss man aufpassen und welche Chancen hat die KI. Da wird ganz viel drüber gesprochen, deswegen möchte ich vielleicht ein bisschen anders anfangen. Sie haben auch mal gesagt, künstliche Intelligenz ist eigentlich ein Marketingtrick aus den 50ern. Können Sie mir das erklären?
Ja, aber gerne doch. Und zwar wollten in den 50er Jahren, war natürlich der große Aufbruch mit Computern und ein paar Kollegen damals aus der Zeit hatten das Gefühl, es würde jetzt eigentlich nur so ein Jahr konzentrierten Arbeitens bedürfen, um zum Beispiel automatische Übersetzungen möglich zu machen. Und wenn wir als Forscher für so etwas Geld brauchen, dann muss man einen Antrag schreiben. Und dann hilft es natürlich, wenn man einen sexy Title hat. Also wenn man sich da irgendwas ausdenkt, was sexy klingt. Und damit ist dieser Begriff Artificial Intelligence geboren worden. Und naja, dann hat es doch noch mal ein Weilchen gedauert, nämlich bis heute, bis wir jetzt wirklich zum Beispiel Übersetzungen auf einem hohen Niveau haben.
Und also ich hätte gar nicht gedacht, dass Wissenschaftler auch sexy Titel brauchen, aber gut, das zu wissen. Wir hatten auch einen Podcast mit einer Professorin, die sich mit Intelligenz beschäftigt. Handelt es sich denn hier überhaupt um Intelligenz?
Ja, das ist natürlich das Problem, dass wir uns ja auch bei Menschen nicht ganz sicher sind, wie genau wir Intelligenz definieren wollen. Wir haben Messinstrumente, die irgendetwas sehr verlässlich messen, also zum Beispiel auch ziemlich konstant über ein Leben hinweg. Was heißt Intelligenz? In der Informatik verstehen wir darunter, dass ein System angemessen auf Umwelt reagieren kann und dass es vielleicht auch, aber das passiert heute ganz, ganz selten, dann weiterlernen kann. Also das ist so ein Missverständnis, dass heutige KI tatsächlich auch im Betrieb weiterlernt. Das ist viel zu gefährlich, das macht man nicht. Sondern im Moment werden KIs im Labor so lange trainiert, bis man denkt, jetzt sind sie gut genug und dann werden sie in die Umwelt entlassen. Aber irgendwann wäre dann natürlich schon die Idee, dass die Maschine selbstständig weiterlernt nach einem eigenen moralischen Kompass. Ja? Und genau dieser moralische Kompass, das ist natürlich die Schwierigkeit.
Und mit dem beschäftigen Sie sich. Das heißt, Sie wollen so einen Kompass entwickeln oder beim Training der Maschine sicherstellen, dass sie einen moralischen Kompass hat?
Nein, gar nicht. Das ist überhaupt nicht das, was ich denke, was wir jetzt machen müssen. Im Moment habe ich mehr Sorge um die sogenannte schwache KI oder auch einfach um die unvorsichtige Benutzung von sogenannten Algorithmen. Und das beginnt schon bei viel kleinerer Software. Das muss gar nicht künstliche Intelligenz sein. In meinem Buch beschreibe ich zum Beispiel, wie man versucht hat, Terroristen zu fangen. Und dabei hat man wahrscheinlich einen Algorithmus benutzt, den ich sehr, sehr gut kenne, den ich sehr lange untersucht habe. Und diese Anwendung, das ist einfach unzulässig. Wenn ich darf, hole ich da ein bisschen aus.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir richtige Beispiele haben, dass man sich was vorstellen kann.
Und zwar wissen wir alle, es gibt terroristische Vereinigungen, die sind natürlich versteckt. Und dann muss es auch jemanden geben, der als Kurier zwischen diesen Vereinigungen oder zwischen diesen versprengten Gruppen Informationen hin und her trägt. Und da hat sich der amerikanische Geheimdienst gedacht, na, das können wir doch sicherlich mit Algorithmen lösen. Und ich bin mir relativ sicher, dass dabei etwas verwendet wurde, das nennt sich die Between-Centrality-Feststellung. Also wer ist between zwischen anderen Personen? Aber die mathematische Formel, die man dafür benutzt, die geht davon aus, dass sich alle Personen in diesem Kommunikationsnetzwerk mit derselben Intensität unterhalten wollen. So, die ist angewendet worden auf 55 Millionen Afghanen und Pakistanis. Glauben wir jetzt wirklich, dass diese 55 Millionen Personen aus zwei verschiedenen Ländern alle mit derselben Intensität Botschaften austauschen wollen? Nur unter dieser Bedingung kann die sogenannte Between the Centrality eine Person identifizieren, die tatsächlich viel zwischen Gruppen hin und her reist oder Kommunikation hat. Und wenn das nicht stimmt, dann kriegt man zwar Zahlen raus, und wir sind ja alle leider ein bisschen zahlengläubig, ne? Der Computer, das vermittelt ja so Objektivität und so. Und das ist gefährlich. Und das ist eigentlich mein Hauptforschungsgebiet, rauszubekommen, wann man welche Art von Software für welche Art von Fragestellung verwenden kann. Und KI spielt dabei eine große Rolle, aber eben nicht die einzige.
Okay, das heißt, es geht eigentlich darum, welche Software funktioniert aufgrund welcher Annahme, welcher Formel, ja, um dann festzustellen, ey, nee, diese Formel kann hier aber gar nicht angewandt werden. Und deswegen ist diese Software oder diese künstliche Intelligenz eigentlich nicht okay oder nicht akzeptabel, weil sie zu falschen Ergebnissen führt oder führen kann.
Genau, und das kennen wir eigentlich alle, ne? Also gerade wenn es so um Bundestagswahlen gibt, dann wissen wir, dass manche Zahlen nicht so verlässlich sind wie andere. Wenn man zum Beispiel Menschen vor der Wahl von Trump, bei der Wahl zwischen Trump und Clinton, wurden zum Beispiel Straßenumfragen gemacht, wen werden sie wählen? Und anscheinend haben die Menschen, die nachher Trump gewählt haben, das nicht so gerne öffentlich zugegeben zu diesem Zeitpunkt. Und deswegen waren die Statistiken falsch. Oder wenn man sich am Weltfrauentag anguckt, was das durchschnittliche Gehalt ist, aber nicht den sogenannten Median, also wo 50% weniger haben und 50% haben mehr als diesen Lohn, dann bekommt man auch ein Bild, aber eigentlich das falsche Bild. Und dann müsste man sich nochmal die Mediane angucken, getrennt nach Geschlecht oder nach Herkunft oder sonst noch etwas. Also das heißt, die Frage, wie messen wir die Welt, um darauf basierend Entscheidungen zu treffen, das ist das, was ich wirklich spannend finde.
Okay. Eine Sache muss ich trotzdem noch zur KI fragen, weil das wäre bei mir ein Missverständnis gewesen. Sie haben eben gesagt, eigentlich haben wir derzeit noch keine KI, die weiterlernt. Das heißt, sie wird erst gebaut, trainiert und dann rausgegeben und dann entwickelt sie sich nicht weiter. Es gibt ja so das Mythos, dass ChatGPT sich dann bei irgendeiner mathematischen KI bedient, weil es nicht so gut rechnen kann und dann kommt noch mehr Wirrwarr raus. Das stimmt so also nicht.
Doch, das Zweite, was Sie gesagt haben, das stimmt. Also wenn man heute mit diesen großen Sprachmodellen hantiert, dann können einige von denen, insbesondere ChatGPT-4, die ganz neue Generation, die wir glauben, also ja, wir müssen ein bisschen vermuten, gell? Weil natürlich erzählt uns die Firma nicht alles, wir wissen nicht alles, aber wir vermuten im Moment, dass es ein System ist aus verschiedenen Expertensystemen. Und dann gibt es vorne so eine Art Rezeption und die versucht erstmal zuzuteilen, das hier ist ein Prompt für das mathematische Expertensystem, das hier ist für das Übersetzungsexpertensystem. So stellen wir uns das heute vor. Und tatsächlich kann jetzt eines dieser Expertensysteme relativ gut aus einem Prompt Zahlen heraussaugen und verstehen, in welche Beziehung die zusammengesetzt werden sollen. Also zum Beispiel, wenn man heute sagt, bitte multipliziere mir diese beiden Zahlen miteinander, dann schreibt sich die Maschine Python-Code und der Python-Code, also eine Programmiersprache, berechnet das dann. Und das Schöne ist, ich kann mir den Code angucken, Code lesen ist viel einfacher als selber Code schreiben und dann kann ich auch nachvollziehen, ob die Maschine das richtig gemacht hat. Das ist aber nicht weiterlernen. Und weiterlernen würde bedeuten, dass die, also wenn wir dann zum Beispiel zu ChatGPT sagen, nee, das stimmt ja gar nicht, dann würde das bedeuten, dass die Maschine an dieser Stelle ihre vielen, vielen Gewichte, mit denen sie den Input bewertet und dann nachher etwas ausrechnet, verändern würde. Und das ist viel zu gefährlich. Das hat man vor ein paar Jahren mal auf Twitter versucht. Microsoft hatte einen Chatbot, der während der Benutzung gelernt hat. Und da haben sich ein paar Trolle aus einem Technikforum zusammengetan und haben diesen Chatbot mit sexistischen, rassistischen Sprüchen beworfen, so lange, bis innerhalb von wenigen Stunden diese Maschine das zurückgeschmissen hat. Schlimmste Sachen, wirklich. Und da seitdem sind wir, glaube ich, alle in der Community sehr, sehr vorsichtig, irgendetwas Selbstlernendes, Weiterlernendes in die Umwelt zu entlassen, weil es halt immer ein paar interessante Menschen gibt, die das dann auf die Spitze treiben wollen.
Wobei ich jetzt neulich gehört habe, es geht auch andersrum. Google hat mit Absicht gesagt, okay, wir wollen nicht alle diese Stereotypen erfüllen. Und immer wenn man nach einem CEO fragt, nach einem Vorstandsvorsitzenden, kommt ein Mann dabei raus, ein weißer Mann. Und dann haben sie die Maschine so trainiert, dass eben genau das nicht passiert. Dann kamen nur, glaube ich, afrikanische oder indische Frauen raus und der Papst war eine Frau. Also man kann es dann auch völlig falsch aufsetzen, wenn man es gut meint, ja?
Ja, und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste. Also das ist das, was mich im Moment sehr fasziniert. Wir müssen jetzt, weil wir bei den Computern immer alles genau programmieren müssen, müssen wir uns über Dinge unterhalten. Wie wollen wir die Welt haben? Einem Computer kann man, dem kann man keine Freiräume lassen. Der braucht für jede Situation eine Handlungsanweisung. Und das ist bei uns Menschen anders. Zum Beispiel sind unsere Gesetze, die uns ja schon sehr bürokratisch vorkommen und man hat das Gefühl, alles Mögliche ist reguliert. Aber am Ende ist ganz vieles offen gelassen, was dann erst im Nachhinein vor Gericht tatsächlich bewertet wird. Und das gilt zum Beispiel im Straßenverkehr. Ja, niemand hat uns gesagt, in welcher Situation wir jetzt wen totfahren sollen, sondern im Nachhinein wird festgestellt, ob man in einer bestimmten Zwangssituation sich richtig verhalten hat oder doch hätte anders reagieren sollen. Und das können wir bei Computern nicht machen. Also wir müssen denen im Vorhinein sagen, so sollst du dich verhalten.
Okay.
Dann können wir es trotzdem im Nachhinein nochmal evaluieren und dann auch verändern. Aber irgendeine Entscheidung müssen wir vorher treffen. Und das finde ich so spannend. Eigentlich müssten wir jetzt viel mehr darüber reden, wie wollen wir die Welt gestalten.
Wie wollen wir selbst sein?
Ja.
Also was würden wir selbst tun? Okay.
Und deswegen ist die Informatik auch so ein toller Beruf. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass viel mehr Frauen drin wären. Denn wir haben da leider sehr wenig Frauen. Und gerade in meinem wunderbaren Studiengang Sozioinformatik, wo es auch um gesellschaftliche Aspekte und das Design von Gesellschaft geht, da könnten wir gerne noch mal ein paar mehr Studierende gebrauchen.
Ja, machen wir ruhig mal beide Werbung dafür, weil das steht natürlich auch auf meinem Zettel, nicht? Die Gefahr ist ja, und die kennen wir auch alle, dass bestimmte Programme programmiert werden aus einer Blase heraus, also im Zweifelsfall junge weiße Amerikaner, die nicht an Frauen oder an andersfarbige Menschen oder sowas gedacht haben. Und deswegen brauchen wir Diversität bei dem Thema Informatik und bei dem Thema Programmierung. Ich habe mich gefragt, wenn Sie es Sozioinformatik nennen, war das dann mit Absicht, um auch zu sagen, hey, ich mache hier auch ein Framing, damit Frauen merken, es hat auch was mit Sozialem zu tun, es ist nicht nur technisch?
Ja, tatsächlich. Also als ich mich 2011 auf die Professur damals an der Technischen Universität Kaiserslautern beworben habe, inzwischen heißen wir RPTU, da war genau das die Frage, wie kriegen wir mehr Frauen in die Informatik? Und eine Idee war eben zu zeigen, wie viel das mit Gesellschaft zu tun hat. Denn ich muss selber sagen, ich habe eigentlich gar nicht Informatik studiert, ich habe erstmal Biochemie studiert. Ja?
Okay.
Das war das, was ich gerne machen wollte. Ich wollte gerne verstehen, wie der Mensch funktioniert. Und dann habe ich Informatik so auf halbem Weg dazugenommen. Ziemlich naiv, muss ich sagen. Also ich habe so gedacht, na ja, so ein bisschen Webseitendesign kann ja nicht schaden, wenn man sich damit auskennt. Und dann saß ich in der Vorlesung für theoretische Informatik und da geht es um die Frage, wann, welche Art von Problemen man mithilfe von Algorithmen lösen kann und mathematische Beweise. Und ich weiß wirklich noch, ich habe den Kollegen gesehen da und habe gedacht, was? Dafür kann man Geld bekommen, dafür kann man bezahlt werden. Das ist ja großartig, das will ich auch. Und dann habe ich die Biochemie noch zu Ende gemacht, habe dann die Informatik zu Ende gemacht und habe da promoviert. Und also das Bild der Informatik, dass man da nur unter dem Tisch sitzt und Kabel klemmt, das stimmt nicht, sondern mit unserer Software legen wir Dinge fest. Wir legen fest, welche Funktionen leichter werden und was schwieriger wird. Und wenn das kollidiert mit uns als Menschen, mit unseren inneren Motivationen, wir wollen das erreichen, aber über diese Funktion geht es leicht und das hier kann ich gar nicht gut machen mit der Software, dann kann es auch zu ganz merkwürdigen Nebeneffekten kommen. Und genau diese Nebeneffekte, diese Technikfolgen, die versuchen wir im Studiengang Sozioinformatik zu modellieren, zu analysieren und wenn möglich vorherzusagen.
Das heißt, es geht eigentlich darum, wie gestalten wir unsere Zukunft und unsere Welt, auch unser tägliches Leben ganz offensichtlich. Und das Gestalterische, das können natürlich und sollten auch Frauen ganz viel tun.
Ja, klar.
Es gibt ja auch dieses schöne Beispiel, dass irgendeine Stadt in Finnland mal gesagt hat, wir wollen jetzt alles eher gesamtheitlich ausrichten. Irgendein Stadtrat hat dann gesagt, ja, aber bis zum Schneeschieben wird es wahrscheinlich nicht gehen. Es geht bis zum Schneeschieben, ja. Weil man festgestellt hat, Unfälle bei Schnee haben mehr die Radfahrer und die Frauen, die morgens zu Fuß gehen mit ihren Kindern, als die Autofahrer. Und, ja. Und so ähnlich ist das dann, so kann ich es mir auch vorstellen. Und da Datentechnik immer mehr Einfluss auf unsere Welt haben, ist hier die Gestaltung natürlich ganz maßgeblich.
Ja, und Diversität heißt eben auch nicht nur Frauen. Ich bin damals in eine Grundschule gegangen in Hamburg. Und ich hatte ganz viele Mitschüler mit türkischem Migrationshintergrund, mit jugoslawischem Migrationshintergrund, italienisch. Die sind nicht mit uns mitgekommen auf die Unis. Und ich finde, auch hier haben wir in Deutschland einen großen Nachholbedarf. Also wir haben in unserem Master in der Informatik haben wir tatsächlich sehr viele Inderinnen und Pakistanis, die kommen. Und da sind auch übrigens die Frauenanteile viel höher als in Deutschland. Aber ich finde, in Deutschland haben wir es weder geschafft, die Frauen in die Informatik zu bringen, noch die vielen Kinder, die eben in erster, zweiter, dritter Generation hierher gekommen sind. Und auch die bräuchten wir ganz, ganz dringend, um Software zu gestalten, die für alle vorteilhaft ist. Und wir brauchen auch alte Menschen. Mhm. Denn natürlich soll auch viele der Software soll für Personen allen Alters zugänglich sein. Also diese Diversität, die geht wirklich von ganz jung bis ganz alt über verschiedenste kulturelle Hintergründe und natürlich auch über Männer und Frauen.
Was können wir tun, um das herbeizuführen? Die 100.000-Dollar-Frage, ja.
Ja, das ist tatsächlich so. Also wenn ich das so genau wüsste. Ich habe natürlich damals in den späten 90ern habe auch ich schon die Unterstützung bekommen und es gab extra Tutorien für Frauen und so. Und wir fanden das alles ganz furchtbar, ehrlich gesagt. Wir sind ja nicht dumm. Wir brauchen jetzt ja nicht eine Nachhilfe.
Extra Förderung, ja.
Och Gott, ja. Und es hat auch tatsächlich überhaupt nichts gebracht. Aber ich hatte jetzt gerade ein Gespräch. Ich war bei einer Runde von 30 CEOs und CTOs und CFOs. Und dann kam einer in der Pause auf mich zu und sagt, oh, seine Tochter, die studiert jetzt Informatik. Das hätte er ja nie gedacht. Und dann würde ihr immer sagen, aber mach das nur, wenn du das wirklich willst. Und dann denke ich, ja, ihr Eltern, ihr seid ein bisschen schuld. Ja. Warum bremst du denn jetzt dieses Mädchen? Das hat ja eh schon Druck. Da sind viel weniger Frauen als Männer, die muss sich jeden Tag beweisen. Und dann kommt auch noch Papa und sagt, mach das nur, wenn du es wirklich willst, anstatt zu sagen, Mensch, wie großartig, du wirst die Gesellschaft gestalten. Also ich glaube, es liegt viel an Eltern, es liegt auch an Schule und Mitschülern und damit dann auch irgendwie wieder bei Eltern. Meine Tochter hatte so einen Vorderkurs Mathematik, nicht Förder, sondern so extra viel Mathe. Und dann hieß es immer, ach, gehst du wieder zu deinem Vorderkurs und so. Also wir sind ja auch gegenüber Personen, die Spaß haben am Lernen, sind wir als Gesellschaft sehr negativ eingestellt. Das sind dann eben Streber. Aber genau diese Streber und die Leute, die Lust haben, sich wo reinzuknien, die brauchen wir in Deutschland.
Wie war es denn bei Ihnen?
Ja, genauso.
Also, aber offensichtlich haben Ihre Eltern Sie ja nicht gebremst.
Nein, aber tatsächlich, als ich gesagt habe, ich studiere jetzt auch Informatik, war, glaube ich, das Erste, was meine Mutter gesagt hat, aber das macht doch eigentlich dein Bruder, der ist doch der Computer. Ja, und das stimmte auch. Also in der Familie war er der, der den Computer hatte und sich damit auskannte. Und das ist, glaube ich, auch so ein Missverständnis, um Informatik zu studieren, muss man kein Freak sein. Da muss man nicht schon vorher programmieren können, sondern wir bringen das den Studenten und Studentinnen natürlich bei. Aber man sollte auch keine Angst haben vor Technik. Mhm, aber bei uns in der Familie war das eben ganz früh festgelegt. Mein Bruder ist der Techniker und ich bin die Biologin, ne, wie das so ist. Und als ich dann mit dieser überraschenden Meldung kam, ach, ich mache jetzt auch Informatik, da war es schon erstmal so, aha. Ich bin auch auf ein altsprachliches Gymnasium geschickt worden, weil die Eltern gedacht haben, ich wäre sprachlich begabt. Ja, ich habe
Mädchen können mit Kommunikation umgehen. Klar, ja, das ist ja natürlich. So das Stereotyp, ja. Mhm.
Genau. Also insofern, und ich möchte mich übrigens davon ja auch nicht freisprechen. Natürlich habe auch ich Vorurteile. Das liegt ja an unserer Gesellschaft und wie wir alle aufgewachsen sind. Aber ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, jetzt in die Informatik zu gehen, wenn man eben sieht, dass man damit Gesellschaft aktiv gestalten kann. Wir haben Fachkräftemängel. Die Gelder, die man da verdienen kann, sind ganz enorm. Und man kann es auch ganz gut. Das ist jetzt natürlich ein Klischee, aber doch eins, was immer noch sehr wahr ist. Man kann es auch gut mit Kindern vereinen, weil man so viel aus dem Homeoffice heraus machen kann. Aber bei uns ist
Sie es geben mir tolle Stichworte.
Aber bei uns ist es natürlich anders. Vielleicht hört man es im Hintergrund ein bisschen. Mein Mann bereitet gerade das Mittagessen zu, denn bei uns ist mein Mann mit den Kindern zu Hause und ich bin vorne auf den Bühnen.
Auch ein cooles Modell. Ist doch klasse. Das ist doch auch eine tolle Vorbildfamilie dann. Aber die Kombination stimmt ja trotzdem, denn gerade ein Beruf, wo man kombinieren kann, Familie und Karriere, selbst wenn man einen tollen Mann hat und einen tollen Partner, der sich kümmert, hilft es ihnen natürlich trotzdem, dass sie das so schön kombinieren können. Und wie haben Sie sich durchgesetzt? Das war ja auch nicht einfach. Also Professuren, das ist ja auch immer noch viel weniger Frauen. Und Informatik erst recht, stelle ich mir vor.
Ja, das ist auch so. Also als ich angefangen habe, war ich tatsächlich die allererste Frau in der Informatik an der RPTU. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns als Frauen besser vernetzen. Das ist ziemlich das Erste, was ich gemacht habe, als ich dann die Professur bekam, dass ich mit der Universitätsleitung besprochen habe, ich hätte gern ein Professorinnentreffen, zweimal im Semester. Das wurde dann auch unterstützt von der Unileitung. Wir haben uns in einem Restaurant getroffen, einfach damit man sich kennt, weil wir waren an jedem Fachbereich, waren wir ein oder zwei Frauen. Das war's. Mhm. So, inzwischen sind wir bei mir im Fachbereich, sind wir 5 Frauen von, ich glaube, 27, 28 Professuren. Zwischendurch ist unser Prozentsatz gesunken, weil wir neue KI-Professuren dazu bekommen haben. Und da sind so viele Männer eingestellt worden, dass tatsächlich der weibliche Anteil wieder gesunken ist. Wie setzt man sich durch? Jetzt muss ich sagen, dass ich unglaubliches Glück habe mit meinen sehr, sehr netten männlichen Kollegen. Das ist eine Arbeitsumgebung, wo ich jetzt nie das Gefühl hatte, ich muss mich durchsetzen. Da kann ich einfach nur sagen, vielen Dank, liebe Kollegen. Ich habe mich da immer sehr willkommen und sehr wohl gefühlt. Aber natürlich gibt es so systemische Sachen. Das habe ich in der Station vorher gemerkt. Ich hatte vorher eine Nachwuchsgruppe in Heidelberg an der Universität. Und da haben die Männer samstags ein Fußballtreffen. So, da bin ich A, nie eingeladen worden. Da wäre ich wahrscheinlich auch nicht hingegangen. Zweitens haben die sich auf den Gängen getroffen. Ich sage jetzt auch mal beim Händewaschen auf dem Klo. Ja, man sieht sich halt einfach mehr. Die sind auch mal abends ein Bierchen miteinander trinken gegangen. Und das habe ich mich nicht getraut. Ich habe doch jetzt nicht zu dem 60-jährigen Kollegen gesagt, sollen wir nicht mal abends ein Bierchen trinken gehen? Also es sind, glaube ich, eher diese Sachen. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass wenn wir sagen, es gibt immer noch systemische Unterschiede, dann heißt das nicht, du, lieber Kollege, bist sexistisch, du wertschätzt Frauen nicht, sondern es heißt, du siehst vielleicht nicht, wo es viel mehr Möglichkeiten gibt für Männer als für Frauen, so wie das System in sich ist. Also gerade bei meinen Kollegen ist da nie etwas Bösartiges.
Das ist gut zu hören. Und Sie wussten, was Sie wollen und woran Sie Spaß haben. Man sieht es Ihnen ja an. Und wenn man an etwas Spaß hat, hilft das natürlich auch enorm, ne? Ja, dann hat man auch gute Ergebnisse. Und Sie haben ja eben gesagt, Sie haben einen Partner, einen Mann und Kinder. Was, es beschäftigt ja viele Menschen auch, wie gehen Kinder mit den neuen Technologien, mit Informatik um? Kann man irgendwas tun, um bei der Bildung, bei der Ausbildung, bei der Erziehung diese Kompetenz zu fördern?
Ja, also wir sind gerade auch noch mal in der Reevaluierung, ob wir dem Kleinen, der ist 9, zu früh ein Smartphone in die Hand gedrückt haben. Wir haben das schnell gemerkt, dass das während der Schulzeit gar nicht geht. Das hat er dann auch mitgemacht, dass wir das zurückgefahren haben. Aber selbst heute ist es am Wochenende so, dass das allererste, was er dann macht morgens, das muss er so richtig abarbeiten. Der wacht auf und muss jetzt seine eine Stunde am Handy mit seinen Spielen. Und das sind tolle Spiele, aber die muss er so abarbeiten. Das ist so ganz dringend. Und das ist natürlich ein Verhalten, das gerade von Handyspielen enorm erzeugt wird. Das ist so ein suchterzeugendes Verhalten, das mechanisiert ist. Wir haben das mal, also ich habe mal meine Osterferien geopfert und ganz viel Candy Crush gespielt für die Wissenschaft, für die Forschung, ich möchte es betonen, für die Forschung und habe einmal aufgeschrieben, welche Mechanismen da drin sind, die Menschen über das, was sie eigentlich spielen wollen, am Handy halten. Und das waren so 17 Mechanismen, das haben wir auch aufgeschrieben. Das kann man auch als Bürger einfach mal nachlesen, weil das so interessant ist. Also das ist definitiv ein Problem und das greift so tief an unsere Emotionen an. Das kriegt man nicht in den Griff, außer dass man es eben reguliert. Den anderen Teil, der das Internet schwierig macht, sind andere Menschen. Das heißt, meine Tochter, habe ich natürlich sehr früh gesagt, die ist 15, wen du im Internet kennenlernst, der kann dir alles erzählen. Der kann dir erzählen, er ist 15, er kann dir erzählen, er ist eine Frau, es kann eine Frau sein, die sich als Mann verstellt, es kann alles sein, du musst dir dessen immer bewusst sein. Das hilft, wir haben ein gutes Verhältnis, sodass mir auch sagen kann, wenn sie einen Fehler gemacht hat. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man dann eben nicht schimpft, sondern sagt, oh ja, das ist mir auch schon mal passiert. Mhm. Wir wissen beide, das hätte nicht passieren sollen. Und das versuchen wir bei den Kindern zu erreichen. Also immer wieder so eine Klarmachung von Mechanismen, die so passieren im Internet.
Okay. Sehen Sie mehr Chancen oder mehr Risiken? Das ist die 0815-Frage, ne? Ich weiß, das ist wahrscheinlich die Frage, wo Sie sagen, oh Gott, die kann ich nicht mehr hören.
Für was denn?
Für künstliche Intelligenz.
Ah, also da sage ich immer ganz gerne, wenn wir über die KI sprechen, dann ist das so ein bisschen so, als wenn man auf eine Baustelle geht und sowohl den Spaten als auch die Schubkarre und den Kran zusammenfasst unter künstliche Kraft. Ja, okay. Weil das sind ja alles Werkzeuge, mit denen wir unsere Körperkraft erhöhen können. Und wenn man dann fragt, so, ne, was ist denn die Chance jetzt von einem Kran, dann wird's eigentlich erst konkret. Und genau das müssen wir bei der KI auch machen. Weil es gibt ja jetzt nicht die eine KI, die allwissend ist. Wir sprechen oft so über sie, aber es stimmt nicht. Sondern es gibt eine Übersetzer-KI, die ist super. Es gibt eine Bilderkennungs-KI oder Gesichtserkennungs-KI. Die ist toll, wenn man sie zum Beispiel in einer Firma einsetzen will, damit nicht jeder in jeden Bereich reinkommen kann. Weil da kann man dafür sorgen, dass die Menschen in einen definierte Distanz zur Kamera kommen, dass das gut beleuchtet ist. Man hat sowieso nur 500 Mitarbeiter und davon muss man die 10 aussortieren, die jetzt da rein dürfen. Dann ist Gesichtserkennung toll, wenn man sie am Bahnhof Südkreuz in Berlin einsetzen will, um 300 Personen zu identifizieren, dann ist sie nicht gut genug. So, und das heißt, wir müssen über die KI immer im Einzelfall reden und dann festlegen, unter welchen Bedingungen sie hilfreich ist, unter welchen Bedingungen sie nicht hilfreich ist.
Okay. Und jetzt kommt die nächste Frage, die wahrscheinlich auch jeder fragt und ich vermute, ich kenne die Antwort. Kann KI, die es ja sowieso nicht im Einzelnen als Gesamtheit gibt, wie ich gerade gelernt habe, kann die Bewusstsein entwickeln?
Ja, und dann frage ich immer gerne zurück, sind Sie religiös?
Okay. Bin ich nicht, nein.
Denn wenn man nicht religiös ist, dann sieht man ja, dass wir Bewusstsein entwickelt haben, rein aus Materie. Und dann ist es, finde ich, sehr wahrscheinlich, dass man das aus anderer Form von Materie auch irgendwie herstellen kann. Wenn man sowieso davon ausgeht, dass es dafür einen göttlichen Funken braucht oder etwas Ähnliches, dann muss man an der Stelle gar nicht nachfragen. So, also ich kann mir vorstellen, dass wir etwas Bewusstseinsähnliches erschaffen könnten. Ich habe davon aber abgeraten. So, das ist natürlich.
Ah, okay. Das heißt, es wäre vielleicht möglich, weil, warum nicht? Es ist Technik. Mhm. Und bei uns hat sich ja auch irgendwie durch Evolution entwickelt. Aber wenn wir es können sollten, wäre der Rat der Ethikerin dann, lass es uns bitte nicht tun.
Ja, genau. Und das ist so witzig, gell? Ich werde immer als Ethikerin wahrgenommen, aber ich habe die Ausbildung dafür gar nicht, sondern ich komme immer von der Technologie her. Ich versuche immer von der Technologie her zu entwickeln, was wir damit tun können und was wir damit nicht tun können. Und ich habe am Anfang des Gesprächs schon gesagt, wenn wir eine solche weiterlernende KI haben wollten, dann müssen wir der einen Kompass mitgeben, und zwar technisch. Sie muss in der Lage sein zu sagen, diese Situation war gut, davon will ich mehr, und diese Situation war nicht gut, davon will ich weniger, und jetzt drehe ich an irgendwelchen Schräubchen und Hebelchen, so dass ich mehr von dem Guten und weniger von dem Schlechten habe. Und wie schwierig das schon ist bei Kindern, oder? Wir versuchen doch unseren Kindern einen moralischen Kompass mitzugeben. Und wir versuchen es so gut wie möglich zu beschreiben und wir versuchen Beispiele zu geben und scheitern dann doch. Eine ganz einfache Geschichte. Ich habe meine Tochter hatte so eine Phase, wo sie gesagt hat, Mama, zu Weihnachten möchte ich Oma und Opa 10 € schenken. Weil sie da verstanden hatte, dass Geld irgendwie toll ist, damit kann man sich viele Sachen kaufen. Und dann will sie das Tolle doch auch Oma und Opa schenken. Und da habe ich gesagt, nee, mein Schatz, das macht man nicht. Kinder schenken Älteren kein Geld. Das hat gar nicht, also das hat lange gedauert, warum das nicht geht. Das war wirklich schwer zu machen. So, und jetzt ist sie natürlich auch so ein Regelfuchs. Und dann waren wir irgendwo in der Innenstadt in Kaiserslautern und da saß ein Bettler und dann habe ich ihr 2 € in die Hand gegeben und habe gesagt, bitte gib das doch dem Mann, der da sitzt. Aber Mama, du hast doch gesagt. Mhm. So, ne? Also das jetzt alles im Alter zwischen 3 und 4. So, und da sieht man schon, wenn wir als Menschen unsere moralischen Entscheidungen, unsere Werturteile über die Welt, was ist gut, was ist böse, wo finden wir eine Abwägung, wenn wir die in Worte fassen müssen, ist das sehr schwer. Und wir vergessen Einzelfälle, die aber wesentlich sein können, diese Einzelfälle, weil sie dann doch zu oft auftreten. Und bei meiner Tochter habe ich ja jetzt noch den Vorteil, dass sie manche Sachen von alleine merkt. Also sie hat ja auch Schmerzen, also das heißt, alle Sachen, die ich ihr sage und die damit, wenn sie die vergisst, die dann zu Schmerzen führen, das merkt sie eben selber. Der Computer merkt das nicht, wenn ich ihm das nicht ganz explizit einbrenne. Und ich glaube, dass wir als Menschen nicht in der Lage sind, ein Regelsystem der Technologie so zu übergeben, dass die wirklich sinnvoll sein wird. Und das war eigentlich auch die Idee von Asimov mit seinen 3 Robotergesetzen. Der hat diese ganzen Geschichten geschrieben, um zu zeigen, es reicht nicht. Keine von diese 3 Regeln sind gut, aber es gibt immer wieder eine Situation, wo es dann doch so schwierig wird, dass es nicht ausreichend ist. Also von der Technologie her gedacht, glaube ich, dass wir als Menschen nicht weitreichend genug denken können, um ein Regelsystem so konsistent aufsetzen zu können, dass die Maschine dann tatsächlich mit uns in Frieden zusammenleben würde. Und deswegen kann ich davon nur abraten.
Was sind die 3 Regeln von Asimov?
Ach, die kriege ich gar nicht zusammen, aber es ist irgendwie so etwas wie, ein Mensch darf niemals zu Schaden kommen, während du arbeitest.
Okay.
Und
so in die Richtung, ja.
Genau, also es geht immer darum, in welcher Hierarchie was getan werden darf. Und ganz oben steht eben, dass kein Mensch zu Schaden kommen darf. Und dann gibt es aber so Situationen, wo man eben den einen Menschen vielleicht schädigen muss, um eine Gruppe von anderen Menschen zu helfen. Und das sind eben die moralischen Dilemmata, mit denen wir ja alle immer zu kämpfen haben, die man nicht leicht auf eine zu berechnende Basis bringen kann.
Würden Sie, es gibt ja, das habe ich neulich im Radio gehört, es gibt die Möglichkeit, eine künstliche Intelligenz zu trainieren, dass sie sich anhört wie ein Mensch und ähnliche Antworten gibt, wenn es genug Daten von diesem Menschen hat. Und es gibt die Idee, Tote durch KI zu ersetzen, sodass ich dann weiterhin mit meiner Mutter reden kann, obwohl sie schon gestorben ist. Also ich finde das echt gruselig, aber es kann ja auch Leuten helfen. Also auch da müssen wir ein moralisches Urteil treffen, ob wir das wollen oder nicht. Oder man kann sagen, okay, es gibt es und wer es will, kann es dann benutzen und wer es gruselig findet, lässt die Finger davon.
Ach, ich hätte diesen Roman schreiben sollen. Ich wollte dazu mal einen Roman schreiben, wo ein Ehemann dann genauso eine Box hat, die Ehefrau ersetzt. Und an irgendeiner Stelle im Roman gibt es ein richtig großes Missverständnis. Er will gerade erzählen von so einer neuen Flamme, die er hat, und will dann seine Ersatzehefrau fragen, ob das in Ordnung ist oder nicht. Aber sie versteht den Satz falsch und antwortet blöd. Und dann bleibt er dann für immer mit dieser Box verheiratet und seine Kinder ziehen weiter und trennen sich von dieser Mutter. Auf der anderen Seite hatten wir eine Freundin in Heidelberg, die ist unglaublich früh verstorben an einem Herzfehler. Die Kinder waren damals wirklich sehr klein, beide unter 10 auf jeden Fall. Und heute macht man es so, dass die Mutter dann, wenn sie das schon ahnt, vielleicht Briefe hinterlässt, Briefe zum 18., Briefe zur Hochzeit, zu all den wichtigen Lebenserlebnissen. Und das ist jetzt sozusagen die nächsthöhere Entwicklung. Und trotzdem geht es mir wie Ihnen. Ich glaube, dass das unsere Empfindungen übertaktet. Wenn so ein Brief kommt, dann ist das, glaube ich, schön und schrecklich zugleich. Aber man kann sich von dem Brief schon auch distanzieren. Eine Stimme, die man noch so im Ohr hat, sich davon in gesunder Art und Weise zu distanzieren und irgendwann auch weiterzugehen mit dem Leben. Also meine Frage wäre, wie könnte man das System so bauen? Also ich kann mir vorstellen, dass es in den ersten paar Monaten hilfreich sein könnte. Aber wie könnte man diese Abgewöhnung in die Technologie vielleicht schon mit einbauen, auch mit dem Wissen, dass ja die Maschine sich nicht mehr weiterentwickelt. Die nimmt einen gewissen Zustand auf, aber kann ja den Rest der Welt nicht mehr wie die Person selber wahrnehmen. Und außerdem natürlich diese Sprachmodelle, die halluzinieren auch Zeug zusammen, was der Person gar nicht entsprechen würde. Das muss man auch wissen. Also ich glaube, dass es keine Im Netto ist es, glaube ich, keine gute Technologie, aber wir werden es wohl kaum verhindern können.
Ja, aber es ist ein interessanter Aspekt. Die Mutter hätte sich weiterentwickelt, die Kinder hätten sich weiterentwickelt und damit wäre vielleicht der Brief an die zur Hochzeit überhaupt nicht mehr zeitgemäß gewesen. Ne? Ja. Oder ist dann nicht mehr zeitgemäß, also passt nicht mehr, weil die Mutter im Zweifelsfall was wirklich anderes gesagt hätte, als die Maschine jetzt sagt.
Genau, und deswegen glaube ich, diese gute Distanz zu der Mutter, die nicht mehr da ist, ist dann auch gut. Aber stellen wir uns mal vor, ne, wenn dann der verbleibende Elternteil dann immer die Maschine von dem anderen anschaltet, wenn der streiten soll und sagen soll, dein Vater hätte das nicht gut gefunden, wenn du Informatik studierst. Ja, genau.
Warum haben Sie den Roman nicht geschrieben? Keine Zeit?
Zeit.
Wollen Sie noch mal einen schreiben?
Na klar.
Also bisher haben Sie ja dann Fachbücher geschrieben, richtig?
Ja.
Worum geht's bei Die KI war's? Die KI war dann offensichtlich nicht der Mörder.
Ja, also ich meine, das ist ja im Moment immer so der erste Reflex, zu sagen, die KI war's. Und in dem Buch geht's darum, dass es am Ende der Mensch ist, weil die KI gar nicht intelligent ist. Und Sie hatten es vorhin schon erwähnt, die Plattform Algorithm Watch, die habe ich natürlich nicht alleine gegründet und ich bin da inzwischen auch gar nicht mehr aktiv, aber die Mission ist dieselbe. Also gegründet habe ich das mit drei Journalistinnen und Personen, die auch schon lange in NGOs unterwegs waren. Und wir haben alle so 2016 gesehen, da kommt etwas auf uns zu. Gerade in Amerika und in China wurden schon Algorithmen verwendet oder Software verwendet, um zum Beispiel vorherzusagen, ob Kriminelle wieder rückfällig werden oder nicht. Und die sind so schlecht, dass wir uns gesagt haben, das darf nicht nach Europa kommen. Deswegen haben wir das gegründet. Und auch das ist vielleicht nochmal ganz interessant für Zuhörerinnen und Zuhörer. Man braucht gar nicht so viel, um so eine NGO zu gründen. Wir waren 4 Personen, wir haben uns zusammengesetzt, wir haben eine Mission aufgeschrieben, worum es uns geht. Und dann hatten wir einen Namen. Und das hat eigentlich schon gereicht, um auf der Republika zu sagen, uns gibt es. Und dann gab es irgendwann eine Webseite und dann haben die anderen drei eine Firma gegründet und sind dann da von da aus weitergegangen. Und das ist inzwischen eine große Gruppe, macht tolle Arbeit. Das reicht schon. Und das fand ich, das war so spannend zu sehen, wie schnell man was bewirken kann. Ja, eine Gruppe von Menschen, die sagt so, da wollen wir was machen. So, und diese gemeinsame Mission war es jetzt also, die KI, die etwas kann, zu trennen von der, die etwas nicht kann. Und wenn Sie haben jetzt alle in den letzten Jahren viele, viele Zeitungsbeiträge gelesen, vielleicht waren Sie auch mal auf solchen Diskussionen. Und ich war überwältigt von all diesen verschiedenen KI-Systemen und worum man sich jetzt alles kümmern muss. Und ich habe mich in dem Buch Die KI war's gefragt, ob es nicht eine relativ simple Kategorisierung gibt, so dass man sagt, die sind erstmal unkritisch. Die, da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Die hier sind sehr kritisch und da geht's gar nicht. Mhm. Und ich bin tatsächlich mit einer ganz einfachen Kategorie rausgekommen aus dem Buch. Das hat mich selbst erstaunt, ehrlich gesagt. Das wusste ich zu Beginn des Schreibens noch nicht. Ich habe 4 Kategorien. Denn das Problem ist, dass die KI uns nicht begründen kann, wie sie zu einer Entscheidung kommt. Das kommt ein bisschen drauf an, mit welcher Methode sie gebaut wurde. Die Maschinen versuchen, ähnliche Fälle zu identifizieren und sagen dann, ah, der ist wahrscheinlich so ähnlich wie der, also sage ich das. Und warum sie denken, dass diese, also denken tun sie sowieso nicht, aber warum die jetzt ähnlich sein soll, das kann die Maschine nicht begründen, das macht's schwer. Und dann gibt es Fälle, in denen haben wir einen Weg zu identifizieren, ob das Ergebnis richtig ist oder nicht. Zum Beispiel bei der Gesichtserkennung. Ja, wenn der Sicherheitsdienst vorbeikommt, dann kann er sagen, ach, das ist Herr Müller, die Maschine hat gesagt, das ist Herr Müller, alles ist gut, die Maschine funktioniert zuverlässig. Auch wenn sie mir nicht erklären kann, woran sie Herrn Müller erkennt. Dann gibt es Vorhersagen für die Zukunft, wie zum Beispiel bei unseren Kriminellen. Da könnten wir theoretisch in der Zukunft nachgucken, ob die Maschine recht hat oder nicht. Aber die Entscheidung selber, die Vorhersage, die verändert die Zukunft eines Menschen.
Ja.
Also wenn wir diese Person noch länger ins Gefängnis tun, dann haben wir so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Und dann wissen wir gar nicht mehr so genau, ob die Maschine jetzt recht hatte oder ob die Behandlung das erzeugt hat. Und dann gibt es ja immer so die Hoffnung, dass man Politiker und Politikerinnen ersetzen könnte durch KI. Das geht deswegen nicht, weil diese so viele singuläre Entscheidungen treffen müssen. Also wir sind jetzt in einer Welt, die gab es so vorher nicht. Was soll eine Maschine lernen? Sie hat nicht genug Daten aus der Vergangenheit, um hier etwas zu lernen. Und der dritte Teil ist der, worüber wir in den Medien am meisten diskutieren und wo auch die ganze Verwirrung herkommt. Ist das jetzt böse? Ist das gut? Hilft uns das oder hilft uns das nicht? Und das ist immer dann, wenn wir versuchen, dass die Maschine uns ein Werturteil abnimmt. So, und das habe ich mir geklaut von Kahneman, Ciboney und Sunstein. Kahneman ist ein Nobelpreisträger, der ganz viel über menschliche Entscheidungen nachgedacht hat. Und die haben gesagt, ein Werturteil treffen wir in solchen Situationen, wo sich Experten nicht beliebig uneinig sein dürfen. Wenn sie sich einig sein müssen, ist es ein Fakt. Dann ist es der erste Fall, den ich genannt habe. Wenn es völlig egal ist, so etwas wie welcher Lieblingsfilm, ne, was ist dein Lieblingsfilm? Aber diese Werturteile, die erkennt man daran, dass sich Experten nicht beliebig uneinig sein dürfen. Und da habe ich dann eben herausgearbeitet in dem Buch, dass die Maschine das nicht kann mit den Methoden, die wir heute haben und mit den Methoden auch nicht können wird. Und damit, finde ich, ist diese unübersichtliche Welt der KI-Systeme jetzt doch relativ handhabbar geworden. Und ich wünsche mir sehr, dass KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen, jetzt endlich mal die Chancen ergreifen und dass wir weniger über diese Werturteilsdinger reden. Und was gehört dazu? Also dazu gehört zum Beispiel, kann KI in der Schule Schülern Feedback geben? Nee, ist ein Werturteil. Du musst bewerten, wie gut eine Aufgabe getroffen wurde. Kann es nicht. Kann es was zusammenfassen? Nee, eigentlich nicht, weil dazu musst du verstehen, was wirklich wichtig ist in einem Text und das zusammenfassen. Trotzdem sehen diese Texte oft so aus, als würden sie eine Zusammenfassung sein. Aber eigentlich können sie das nicht. Und wie gesagt, also das ist das, worum es im Buch geht.
Ach, das ist spannend. Ich glaube, das ist sehr hilfreich, weil faktisch ist es ja so, dass Sie sagen, okay, diese diffuse Angst ist nicht gut, insbesondere vielleicht auch für kleine und mittlere Unternehmen nicht. Die könnten viel erfolgreicher sein, wenn sie an den richtigen Stellen das richtige Tool einsetzen. Also eine künstliche Intelligenz für einen bestimmten Bereich, wo die gut passt, wo die viel effizienter ist, als die Menschen es können, wo ich Fachkräftemangel ausgleichen kann. Aber an anderen Stellen sollte ich es bitte nicht einsetzen. Und dieses differenzierte Erkennen, das müssen wir alle lernen.
Ja, ganz genau. Und dann kann man tolle Sachen machen. Also ich habe einen Leserbrief bekommen zu meinem letzten Buch. Ach Mensch, Frau Zweig, jetzt, Sie sind doch den ganzen Tag mit KI zusammen. Warum denn immer so pessimistisch? Also ich würde sagen, ich bin nicht pessimistisch, sondern ich bin differenziert. Ne? Ich versuche das abzugrenzen voneinander. Aber ich konnte ihm dann sagen, ja, ich würde ja gerne, aber ich habe auch was getan. Ich habe nämlich auch gedacht, vielleicht übersehe ich was. Vielleicht bin ich einfach nicht enthusiastisch genug und habe deswegen im November letzten Jahres eine Ausbildung angefangen zur KI-Beraterin, zur AI-Consultant.
Okay, das gibt es?
Okay. Das gibt es, ja, das kann ich tatsächlich auch empfehlen. Und Dabei hat sich aber wieder gezeigt, die Maschine kann ganz vieles nicht. Die Werturteile, es bleibt alles beim Alten. Aber, und das ist wirklich toll, die Welt der Automatisierung, die es da draußen schon gibt. Also wie man verschiedene Tools zusammenfassen kann, die dann Daten verschicken, das mache ich mal an einem Beispiel. Also, wenn ich jetzt so eine Anfrage per E-Mail bekomme für einen Vortrag, dann muss ich an irgendeiner Stelle den Footer, der unten steht, wo die ganzen Adressinformationen sind, per Hand in meine Datenbank reinkopieren. Mhm. Das mache ich jetzt nicht mehr, sondern ich schicke mir diese E-Mail an eine besondere E-Mail-Adresse. Diese E-Mail-Adresse hört auf neue E-Mails, schickt das an GPT. GPT hat ganz, ganz viele Telefonnummern gelesen. Der weiß, dass man das mit 0049, mit plus 49, ganz ohne Vorwahl machen kann. Das weiß er für alle Länder und ist sehr gut in der Lage, mir diese Adressinformationen rauszuholen und steckt die direkt in meine Notion-Datenbank. Muss ich nichts mehr machen. So, das macht es nicht immer zuverlässig. Vor kurzem war keine Telefonnummer dabei und da ich ja die E-Mail weitergeleitet habe, war meine eigene Telefonnummer mit drin, hat er die genommen. Das merke ich ja aber. Mhm. Und zweitens, wenn es mal wirklich, wirklich schief gehen sollte, habe ich bei diesem Automatisierungsprozess aus der E-Mail die echte E-Mail-Adresse genommen. Und dann kann ich es auch selber nachgucken und dann muss ich es in dem einen Fall halt mal selber machen. Also das heißt, an den Stellen, wo es nicht hundertprozentig schlimm ist, wenn was passiert, fantastisch. Und ich glaube, wenn wir das mehr verstehen würden, welche langweiligen Tätigkeiten wir jetzt durch solche Automatisierungsprozesse wunderbar effizient machen könnten, das wäre so ein Riesengewinn und darauf habe ich im Moment richtig Lust und ich habe gerade mein Prüfungsamt gefragt, ob die Hilfe brauchen, ob wir nicht mal gucken sollen, was wir damit alles machen können.
Ja, ja, also wir sprechen das natürlich in den Firmen, wo ich tätig bin, auch an und deswegen würde es mir auch enorm helfen, wenn ich wirklich sagen könnte, nee, also als Aufsichtsrätin beispielsweise, an der Stelle bitte nicht. Hier werden Werturteile getroffen in der internen Revision oder wie auch immer. Aber an der Stelle, ja, weil da werden einfach nur ganz viele Daten miteinander verglichen und dann wird rot aufgezeigt, wenn ein Datum irgendwie aus dem Ruder läuft. Also wie bei Predictive Maintenance, bei Wartung, die voraussagt, oh, diese Maschine wird bald kaputt gehen. Ne? Da ist das ja auch super wertvoll. Okay, super spannend. Leider müssen wir zum Ende kommen. Aber am Ende frage ich immer zwei Fragen. Eine habe ich schon angedeutet, die heißt nämlich, welche Frage können Sie nicht mehr hören? Welche Frage wird Ihnen ständig gestellt und die Sie sagen, oh Gott, ist das langweilig?
Ich weiß es nicht. Also es gibt natürlich viele, also es gibt einfach viele Ängste. Und natürlich hat man das dann schon oft gesagt. Vielleicht habe ich mit dem Gedanken gespielt, mir selber einen KI-Avatar zu bauen, der genau diese Fragen, die aber ja trotzdem vielen Leuten auf den Nägeln brennen, zu beantworten. Also ich bin so kurz davor, auch diesen Teil ein bisschen zu automatisieren. Und ich glaube, das könnte viel viel Hilfe bieten. Aber am Ende ist es mir doch, glaube ich, lieber, dass jemand das fragt, als dass ich die Frage nicht bekomme und sie trotzdem irgendwo in jemandem drin ist. Mhm.
Und ehrlich gesagt, ich denke das auch, weil jeder Fragesteller kommt ja von einem anderen Thema. Und für Sie selber ist das im Zweifelsfall langweilig, weil Sie sagen, ey, das fragt mich jeder. Aber für den einzelnen Fragesteller ist es eine wichtige Frage, ne?
Ja, und außerdem ist es, also eigentlich lerne ich immer was, wenn ich mit Menschen rede. Ich finde es schade, wenn Journalistinnen und Journalisten mit solchen Fragen kommen. Das ist ein bisschen schade, gell? Also, weil da kann man sich, glaube ich, ein bisschen mehr einarbeiten und dann die Fragen stellen, die brennender sind. Aber wenn es Einzelpersonen sind, freue ich mich eigentlich immer, denn wir brauchen diese Aufklärung jetzt.
Wobei ein Avatar von Ihnen fände ich ja auch irgendwie mal cool.
Ja, ich auch.
Okay, also lassen Sie mich wissen, wenn es ihn gibt.
Ja, wir beraten aber auch so. Also wir haben tatsächlich ausgegründet 2019, um kleinen und mittleren Firmen zu helfen, genau solche vertrauenswürdige KI-Systeme aufzusetzen. Das machen wir.
Das ist gut zu wissen. Meine zweite Frage. Wenn Sie so, wie alt auch immer Sie werden wollen, mit 90 oder 100, auf Ihr Leben zurückblicken und weder ein Roman noch ein Sachbuch schreiben sollen, sondern Ihre Autobiografie, wie wäre dann da der Titel?
Den Titel weiß ich noch nicht, aber natürlich denke ich drüber nach, denn tatsächlich ist es, glaube ich, interessant zu sehen, wie das alles zueinander kam hier in Deutschland und in Europa, warum wir uns solche eine Regulierung auferlegt haben, was KI angeht. Aber über den Titel habe ich tatsächlich noch nicht nachgedacht. keine Ahnung. Also das dauert so lange, sich einen Titel zu überlegen. Meine Bücher haben auch ganz anders geheißen. Also das erste Buch hätte heißen sollen Entseelte Entscheidungen. Und dann hat der Verlag gesagt, nein. Nur das nennen wir ein Algorithmus, hat kein Taktgefühl. Und das zweite sollte heißen Computer Says No. Weil das so eine Comedy-Reihe ist, die ganz viele Informatiker kennen, aber es stellte sich heraus, dass der Rest der Menschheit das gar nicht so witzig findet wie ich. Und dann sind wir bei Die KI war's hängen geblieben. Also insofern habe ich gelernt, so ein Buchtitel, das wird immer mit dem Verlag zusammen entschieden.
Okay, gut. Das ist völlig akzeptabel. Ich kann mir das gut vorstellen. Das hört man ja auch manchmal wirklich von Romanautoren, ne? Aber so als Lebensmotto, wenn Sie das nennen sollten?
Niemals eine Entscheidung, die du getroffen hast, bereuen müssen. Und deswegen zum Zeitpunkt der Entscheidung immer dafür sorgen, dass du alle Informationen hast, die du dafür erhalten kannst.
Das ist ja auch sogar noch ein sehr guter Ratschlag am Ende. Mhm.
Ja, und das habe ich tatsächlich so als Achtjährige entschieden und danach lebe ich mein Leben und danach kam eben auch diese ganze Forschung. Wann kann ich mich auf die Zahlen, die der Computer mir berechnet, so verlassen, dass ich darauf basierend eine Entscheidung niemals bereuen muss?
Ja, ich hätte jetzt noch ein Thema, was ich aufmachen muss. Ich habe neulich was über KI und Medien gelesen und die Risiken, die da wirklich bestehen, weil wir da ja sagen, okay, wenn Journalisten und Journalistinnen jetzt ChatGPT, andere KI benutzen, dann kann das hilfreich sein bei der Recherche und es auch extrem beschleunigen. Es ist aber gefährlich, weil es kann auch falsch sein. Also wir haben ChatGPT mal ihren Lebenslauf abgefragt. Sie sind 5 Jahre älter, sind in Karlsruhe und irgendwas Drittes war auch noch falsch. Das heißt, man muss ja den Menschen und mit den richtigen Informationen, wie Sie eben gerade bei Ihrem Motto gesagt haben, man muss sich auf die Informationen verlassen können. Und das wird ja noch eine Herausforderung, denke ich, für uns alle, zu sagen, welchen Informationen, welchen Medien kann ich vertrauen und welchen nicht.
Ja, aber auch da, also wenn man jetzt einfach nach meinem Buch geht, dann wollte man etwas Faktisches wissen von einer Maschine, die Fakten nicht liefern kann. Also wir haben Software, die kann Fakten liefern, diese Maschine kann es nicht. Dann muss man selber in der Lage sein, diese Fakten überprüfen zu können. Mhm. Wenn man aber damit den Kurzweg gehen wollte, dass man das eben nicht tun muss, dann ist das genau die falsche Verwendung. Während wenn man einen Roman schreiben will und nicht in die Pötte kommt und dann jemanden braucht, mit dem man so assoziative Dialoge durchführen kann, dafür ist ChatGPT ganz toll geeignet.
Haben Sie eine skurrile Geschichte zu ChatGPT? Ist Ihnen auch mal was Seltsames passiert? Also Sie kriegen falsche Antworten, Sie kriegen lustige Antworten, Sie haben ein völlig falsches Ergebnis zu jemandem, den Sie gut kennen. Haben Sie ein Beispiel?
Also vielleicht nicht zu ChatGPT, aber diese grundsätzliche Idee von künstlicher Intelligenz ist ja, dass ganz, ganz viele Daten durchsucht werden, Daten der Vergangenheit, und dann sucht man da nach statistischen Mustern, irgendwas, das auffällig ist. So, und jetzt haben wir es ja vorhin schon gesagt, als Informatikerin vor 20 Jahren war man selten. Ich habe diese ganzen technischen Sachen gegoogelt und bekam dann immer per E-Mail Angebote für Körperverlängerung von Teilen, die ich einfach nicht besitze, so, ne? Um es mal so zu sagen. Übrigens, als ich das versucht habe in meinem ersten Buch zu beschreiben, dann musste mein amerikanischer Übersetzer das übersetzen. Das war die einzige Stelle, wo er nicht verstanden hat, dass ich hier gerade um etwas herumrede und nicht allzu deutlich werden will. Es war sehr lustig. Und das Zweite, als ich schwanger war mit meinem zweiten Kind, hatte eine sehr nahe Familienangehörige gleichzeitig Krebs. Und ich habe also alles Mögliche gegoogelt zur Schwangerschaft und gleichzeitig eben auch für diese Krebserkrankung. Unter anderem habe ich nach einem Rollator gesucht. Und ein paar Monate später bekam ich dann eine Anzeige für einen schroffen und dreisten Rollator, mit dem man auch über Steine und im Sand gehen kann. Und ich nehme mal an, dass die Maschine mich in eine Gruppe von Personen gesteckt hat, die eben noch relativ jung ist, basierend auf dieser Schwangerschaft und wahrscheinlich anderen Anzeichen, aber eben auch sehr, sehr krank. Mhm. Und dann kriegt man diese komischen Anzeigen. Und wir hatten ein Forschungsprojekt, wo wir glauben, dass Alzheimer-Kranke und deren Angehörige, wenn die angefangen haben, Alzheimer zu googeln, dann haben die Werbung bekommen für medizinische Verfahren, die nicht die keinerlei Nachweise hatten, keinerlei Studien, dass die wirklich hilfreich sind. Und das ist eigentlich, also das ist in a nutshell, ist es genau das, was KI oder diese Methode des maschinellen Lernens eben schwierig macht. Die Maschine versucht, nach statistischen Maßen Muster zu finden, und die können aber sehr irre gehen oder eben auch ungewollt sein. Und sie können eben Sachen erkennen, die wir gar nicht erkennen können. Also wir haben in unseren Antidiskriminierungsgesetzen haben wir verschiedene Gruppen besonders geschützt, bei denen wir als Menschen auch per Auge sehen können. Ah, die gehören dazu oder wir vermeintlich sehen können. Die Maschine unterteilt uns jetzt in viel kleinere Gruppen, die gar nicht explizit vom Gesetz geschützt sind. Aber sollten nicht Alzheimer-Patienten oder andere kranke Patienten davor geschützt werden, dass sie Werbung bekommen, die ihnen irgendetwas verspricht, was einfach gar nicht nachgewiesen ist? Also wir müssen jetzt mit diesem KI-System oder maschinellem Lernen, müssen wir eben gucken, dass nicht nur wir Menschen diskriminieren und in Gruppen einteilen, sondern die Maschine noch viel kleinere Gruppierungen erkennen kann. Und wie wir die dann schützen können, das ist, glaube ich, noch ein ziemlich ungelöstes Problem.
Ja, das leuchtet ein. Das heißt, manche Geschichten sind zwar ganz witzig, aber leider sind die meisten, führen in die falsche Richtung. Ja. Hm.
Ja, ich weiß gar nicht. Also es kann so und so sein. Ne? Also wir können ja auch es gibt ja auch immer wieder so Ansätze, dass man sagt, kann man nicht vielleicht auch Depressive schneller erkennen und denen schneller Hilfe zukommen lassen und so. Also ich denke, die Frage, was jetzt wirklich gut ist, lässt sich dann immer nur im Einzelfall sagen.
Also das eine ist das Erkennen, okay. Und da könnte das Erkennen vielleicht sogar helfen. Wir wissen, hier ist jemand depressiv oder da hat jemand Alzheimer. Die Schwierigkeit ist, lass nicht die Maschine dann darauf reagieren, weil dann sind wir wieder bei dem Fall der Bewertung. Ja,
Das würde ich auch sagen. Ja, genau. Ja, und ich meine, Regulierung ist ja auch nochmal ein großes Thema an sich.
Ja, das sind wir ja. Also das Thema, was müssen wir alles regulieren und muss man regulieren? Und ich glaube, einige tun das, dass man kennzeichnet, zum Beispiel, hier war KI mit im Spiel. Also ich weiß das von Adobe, es gibt so eine Authentizitätsinitiative, sodass dann wirklich gekennzeichnet wird ein Foto, bei dem KI mit im Spiel war, was also kein echtes Bild ist. Und das ist eine Regulierung, die ja eigentlich hilfreich sein kann, weil dann wissen wir genau, ey, da musst du anders aufpassen als bei einem von einem Menschen, Journalisten geschossenes Foto.
Also ich,
oder würden Sie das befürworten?
Also wir haben schon ziemlich viele Regulierungen. Die Frage ist, welche Regulierungen sind effizient? So, also eine Sache ist, es hilft Menschen immer wieder daran erinnert zu werden, dass Bilder ab jetzt nicht mehr safe sind, dass Videos nicht safe sind, dass Audiospuren nicht safe sind, dass das alles von KI in erschreckend guter oder großartig guter Qualität gemacht werden kann. Also ich glaube, diese ständige Erinnerung ist schon hilfreich. Brauchen wir dafür ein Gesetz oder würde es reichen, wenn sich die gutartige Industrie darauf einigt, dass sie das tut? Denn wir werden auf gar keinen Fall durchsetzen können, dass bösartig genutzte KI-Systeme das auch tun. Deswegen plädiere ich eigentlich dafür, dass wir jetzt ganz, ganz dringend etwas brauchen als Bürgerinnen und Bürger, wo wir sagen können, das habe ich geschossen, dieses Foto. Ich stehe mit meinem Namen dafür ein, dass ich dieses Foto an diesem Ort geschossen habe zu diesem Zeitpunkt. Das ist ja etwas, was Journalisten und wir als Wissenschaftler auch machen. Wenn wir unsere Studien rausbringen, dann stehe ich dafür mit meinem Namen ein, dass ich es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. Deswegen passieren trotzdem Fehler. Aber mein Name, meine Reputation hängt davon ab. Also das heißt, wir brauchen ganz, ganz dringend Signaturen für unsere Hardware, für unsere Geräte, um signieren zu können, da war ich, ich stehe dafür ein, für Texte. Und ich glaube, wir brauchen etwas Zweites, nämlich ein Vertrauensnetzwerk, dass ich sage, ich als Professorin habe mit diesen Journalisten ABC so lange zusammengearbeitet, ich weiß, wie gründlich die sind, ich weiß, wie gut die vorbereitet sind, ein Teil meiner Reputation möchte ich an die abgeben, weil ich die kenne. Ich stehe für die ein. Und ich glaube also, dass wir den Gegenangriff machen müssen, dass wir zeigen müssen, was wahr ist oder wo Leute sich dann eben auch ihre Reputation beschädigen können, wenn es dann doch nicht wahr ist.
Ja. Ja, das ist ein Positivansatz, finde ich gut. Ne, dass man nicht immer gleich wieder neues Gesetz oder neue Regulierung braucht, sondern wirklich sagt, ja, wir arbeiten als Menschen und wir arbeiten vertrauensvoll miteinander. ich weiß als Mensch, es gibt auch Menschen, die das nicht machen, die mich ausnutzen wollen. Es gibt auch technische Möglichkeiten. Mhm. Aber diesem Menschen kann ich vertrauen, weil der hat mir hier sein Ehrenwort gegeben oder ihr Ehrenwort gegeben. Und deswegen arbeite ich mit ihr gern zusammen oder lese auch gerne diese Artikel.
Ja, genau.
Mhm. Sehr gut. Sind wir in Deutschland vorsichtiger, ängstlicher als andere? Ist so dieses German-Angst-Thema. Also ich meine, ich bin aus einem Jahrgang, wo ich gegen Volkszählung war. Da lachen wir heute inzwischen alle drüber. Sind wir besonders ängstlich oder sind wir eigentlich gesund ängstlich, weil wir nicht so naiv daran gehen wie vielleicht andere Kulturen?
Ja, das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich öfter höre. Also auf der einen Seite haben wir jetzt KI-Systeme wie in den USA, die verwendet werden vor Gericht, um Kriminelle bei Kriminellen vorherzusagen, ob sie wieder rückfällig werden oder nicht. Und das nur mit einer Genauigkeit von 60% tun. Wie kann es denn passieren, dass man so etwas verwendet? Also ja, ich finde das wirklich schauderhaft. Ja, also die haben wir schon mal nicht. Das ist doch schon mal gut. Ich hatte jetzt gerade in dieser Gruppe von CEOs und CTOs hatte ich eben auch die ganz persönliche Frage an mich, Frau Zweig. Sie sagen immer, das geht nicht und dies geht nicht. Aber wo bleibt denn der Enthusiasmus und bremsen Sie damit nicht? Und da habe ich jetzt auch, das habe ich auch schon so lange gehört, dass ich zum ersten Mal gesagt habe, nee, das stimmt eigentlich gar nicht. Denn ich habe jetzt ja dargelegt, es gibt diese vier Felder, ja, alles, was faktisch ist oder eine Risikovorhersage ist, die ich in der Zukunft problemlos überprüfen kann. Warum gibt es die denn nicht in Deutschland? Das hängt ja nicht jetzt an mir, dass ich sage, hey, bei den Werturteilen, da sollten wir mal ein bisschen vorsichtig sein. Sondern was wir eben merken, als wir 2019 gegründet hatten, unsere Firma Trusted AI, und wir dachten so, jetzt geht's los, jetzt kommt die KI. Die meisten KMUs sind einfach noch nicht ausreichend digitalisiert. So, und dann kommt so eine grundsätzliche Angst, und die stimmt ja auch, der Cybersecurity, sind meine Daten sicher?
Klar.
Datenschutz muss man auch immer auf jeden Fall, ne, muss man gut vorbereiten. Also ich finde den Datenschutz eigentlich sehr gut, aber es ist natürlich Aufwand, es ist Bürokratie. Das heißt, es liegt eigentlich schon auch daran, dass die vor uns liegenden, leicht zu pflückenden Früchte einfach nicht gepflückt werden. Und das liegt ganz oft daran, dass nicht genug Wissen da ist, dass die Digitalisierung nicht weit genug vorangeschritten ist. Und ich glaube, an diesen Stellen müssen wir ansetzen.
Okay. Das heißt, eins nach dem anderen und gleichzeitig weiterlernen, was technisch möglich ist. Und im Zweifelsfall bei Ihnen nachzufragen, was man nicht machen sollte.
Sehr gerne. Ich habe auch eine ChatGPT-Geschichte in dem Buch drin, wo ein Journalist mich anrief und sagte, sag mal, warum sagt denn ChatGPT, ich sei die rechte Hand von Adolf Hitler? Aber wer das lesen will, der muss eben in das Buch gucken.
Das ist jetzt ein Spoiler. Sehr gut. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sie können es toll erklären. Also wirklich klasse. Und auch, was ich schön finde, dieses differenzierte Sicht da drauf. Also ganz herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank für die Einladung.
Die Boss. Macht ist weiblich.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.